Hallo und herzlich willkommen im offiziellen Podcast von simplifilit.de. Mein Name ist Oliver Domröse. Hier erfährst du alles, was du im Umgang mit Narzissten wissen musst und wie du erfüllte und wertschätzende Beziehungen leben kannst. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Episode anhörst und wünsche dir nun viel Freude beim Zuhören und spannende Erkenntnisse. Hallo und schön, dass du hier bist. Heute möchte ich auf eine Leserfrage eingehen. Wie kann man aus den Machtkämpfen mit einem Narzissten aussteigen, eine verbale Abgrenzung vollziehen, ohne sich zu sehr auf sein Spiel einzulassen? Und inwieweit ist es Narzissten bewusst, dass sie andere stark verletzen? Oder ist das für die schon so normal geworden, dass sie gar nicht mehr merken, wie schwer sie anderen das Leben machen, zum Beispiel mit abwertenden Kommentaren? Erstmal danke für diese Frage. Ich erachte sie als äußerst wichtig im Umgang mit Narzissten und es ist gleichzeitig eine schwierige Frage. Gerade in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Facebook, kann man schon länger beobachten, wie Narzissten ihr Unwesen treiben, indem sie drohen, beschimpfen, Fakten verdrehen, andere Meinungen niedermachen und so weiter. Aber auch für das bevorstehende Weihnachtsfest finde ich diese Frage wichtig, weil es leider durchaus zu Machtkämpfen und verbalen Schlagabtauschen am Weihnachtstisch mit Familienmitgliedern kommen kann. Und anscheinend jedes Jahr auch immer wieder passiert, wenn man Befragungen zu Weihnachten liest, wo ein nicht unerheblicher Teil angibt, dass es am Fest der Liebe und der Harmonie zu den meisten Streitigkeiten im ganzen Jahr kommt. Zum Beispiel mit dem Onkel, den man nur einmal im Jahr sieht, von dem man aber schon Angst hat, weil er für seine selbstherrlichen Redeschwalle und Monologe bekannt ist. Es geht also um zermürbende Machtkämpfe mit einem Narzissten und wie man diesen am besten begegnet, in dem Sinne, dass es dich am wenigsten Nerven kostet. Egal, ob an den Weihnachtstagen oder in deinem sozialen Umfeld. Um eine Antwort oder Strategie, darum wird es in der heutigen Episode gehen. Beginnen möchte ich mit einem selbsterlebten Fallbeispiel, welches die Problematik der verbalen Abgrenzung sehr schön aufzeigt. Aber auch insbesondere, was passiert, wenn man sich auf das Spiel eines Narzissten einlässt, quasi in seine Fänge geraten ist und es zunächst gar nicht bemerkt. Das Beispiel ist aus meinem E-Book Der liebende Narzisst. Der Kommentator. Im August 2016 veröffentlichte ich meinen ersten Narzissmusartikel auf meinem Blog. Die narzisstische Persönlichkeit. Obgleich ich darin versuchte, beide Seiten zu würdigen, somit sogar ein gewisses Verständnis für eine narzisstische Persönlichkeit aufgrund ihrer Erlebnisse aufbrachte, war ich mir ziemlich sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich ein gekränkter Narzisst bei mir melden würde. Im November 2016 war es dann soweit. David, so soll er hier heißen, schrieb einen seitenlangen Kommentar unter meinen Artikel mit der Überschrift Entstehungsgeschichte einer gestörten narzisstischen Persönlichkeit. Darin beschrieb er sehr reflektiert und mit fachmännischen Ausdrücken, wie es als Erwachsener zu einem pathologischen Narzissmus kommt. Er schloss den Kommentar mit folgenden Worten ab: Die Reaktion des Umfeldes, nämlich der Rückzug oder die Verurteilung seiner Verhaltensweisen, bestätigt den Narzissten am Ende wertlos und ungeliebt zu sein, sowie zu den Verlierern zu zählen, was er als erneuten Anlass sieht, sich dysfunktional zu verhalten. Man merkte, dass David sich eine Menge Fachwissen angelesen hatte. Vieles deckte sich mit aktuellem Forschungsstand. Er benannte die Ursachen, die daraus resultierenden dysfunktionalen Verhaltensweisen, um den eigenen Selbstwert wieder zu regulieren. Und bekannte sich einige Zeit später sogar in einem öffentlichen Kommentar als diagnostizierter Narzisst, der mehrere Therapien hinter sich hat. Ich war erst einmal beeindruckt. Hier schien jemand seine Störung erkannt zu haben, hatte nicht länger Lust, diesen Mechanismen hilflos ausgesetzt zu sein und setzte sich aktiv damit auseinander. Leider fiel mir erst viel zu spät auf, dass ich mich gewaltig irrte, dass diese scheinbare Einsicht zu seiner Taktik zählte, um mich zu manipulieren, mich an der Nase herumzuführen. Schon im eben zitierten letzten Absatz war erkennbar, dass er zwar Einsicht in sein Verhalten zeigte, aber eben immer noch die Schuld beim Umfeld suchte, dass ihm aufgrund der ablehnenden Haltung gar keine andere Wahl ließe, als sich erneut dysfunktional zu verhalten. Da ich relativ neu in dem Thema war und vor allen Dingen noch nie mit dem hintersinnigen Verhalten eines Narzissten zu tun hatte, bemerkte ich das zu spät. Es folgten weitere Kommentare von ihm. Im Grunde reagierte er auf jeden neuen Artikel von mir und jeden Kommentar von anderen Lesern, die es wagten, Narzissmus als böse darzustellen. Oder schlichtweg von ihrem Martyrium mit einem Narzissten berichteten, zum Beispiel in einer Ehe. David reagierte meist mit langen theoretischen Ausführungen, mit denen er versuchte, das eben Gesagte ins Gegenteil zu verkehren. Im Grunde war seine Dauerbotschaft: Ich bin nur Narzisst, weil mein Umfeld mich so verurteilt und ablehnt. Ihr seid schuld. Außerdem sind alle, die Narzissten an den Pranger stellen, selbst verkappte Narzissten. Irgendwann im Dezember 2016 schrieb mich David persönlich bei Facebook an. Ich hatte wirklich Interesse, die Sichtweise eines diagnostizierten Narzissten zu erfahren, da ich immer noch den Eindruck hatte, dass er therapiert und reflektiert sei. Suchte ich den Austausch mit ihm. Er war sofort davon angetan. Einige Tage später hat er mich bei Facebook unter einem Blogbeitrag übel abgewertet, wie er es selbst im Nachgang nannte. Nur um sich im Anschluss gleich dafür zu entschuldigen. In einem Kommentar schrieb er: Ich glaube, so unterschiedlich sind wir uns in unseren Ansichten gar nicht. Wir sind, beziehungsweise ich, in vielerlei Hinsicht nur zu emotional und handle deswegen so irrational, was zu Unverständnis führen kann. Ich war hin und her gerissen. Hat er womöglich recht? Wie kann ich mit ihm umgehen? Was sagt das eigentlich über mich aus? Mittlerweile hatten mich andere Leser darauf hingewiesen, ja davor gewarnt, dass David ein Spiel mit mir spielt. Weil er merkt, dass ich auf ihn und seine Aussagen eingehe, was er genau erreichen will. Ich tauschte mich dazu auch mit einem anderen Narzissmusblogger aus. Mitte Dezember 2016 zog ich dann die Reißleine. Ich veröffentlichte keine Kommentare mehr von ihm und blockierte David auf Facebook. Außerdem verfasste ich eine öffentliche Stellungnahme auf meinem Blog, in dem ich den Verlauf der letzten Monate schilderte, wie sehr mich der Kontakt anstrengt und ich das Spiel von Zuspruch, Entwertung und anschließender Entschuldigung alles im stetigen Wechsel leid bin. Erst jetzt erwachte ich. Viel zu lange bin ich ihm auf den Leim gegangen, aufgrund meiner Tendenz, stets beide Seiten sehen und verstehen zu wollen. Insbesondere das sanfte und leidende Verhalten hat er als Instrument und Taktik verwendet, um mich zu manipulieren und für seine Zwecke zu beeinflussen. Damit hatte ich David in seinen Augen öffentlich gekränkt und eine klare Abgrenzung vorgenommen und nun begann sein Rachefeldzug erst so richtig. Anfang Januar 2017, genau am 01.01., erhielt ich einen weiteren Kommentar unter einen Artikel. Ein gewisser Lennart Frankenfeld meldete sich und spricht mich mit Sie an. Er gibt sich als Therapeut aus, der schon einige Narzissten behandelt hätte und nimmt direkt Bezug zu David. Ich zitiere aus dem Kommentar von Lennart Frankenfeld. Ich habe Verständnis für beide Seiten. Ich verstehe David, weil er ja unter jedem ihrer Beiträge über Narzissmus Stellung bezogen hat und nicht das Mitgefühl bekommen hat, was er brauchte und was ihm auch zusteht. Mehr noch wurde er von einigen ihrer Leser angegriffen. Er hat sich geoutet. Er war so mutig und frei. Das würde sonst kein anderer tun. Jetzt im Zeitalter der Narzissmuskultur und des Opferkultes. Jetzt hat man endlich einen Sündenbock, den Narzissten, den man manipulatives Verhalten unterstellt, aber ihn nicht fragt, warum er so reagiert. Stattdessen wird hier munter und fröhlich diskutiert, spekuliert, ohne selber zu reflektieren. Wenn David sich nicht geoutet hätte, wie wären sie dann mit ihm umgegangen? Wenn sie nicht wüssten, dass er ein Narzisst ist, was dann? Woher wissen sie, ob seine Therapie angeschlagen hat? Sie spekulieren hier und nehmen sich das Recht raus. Zitat Ende. Das war ein beachtenswerter Kommentar, fand ich, und ich kam auch tatsächlich ins Grübeln. Es folgten weitere Kommentare von Herrn Frankenfeld. Ich ging darauf ein. Ich ging davon aus, dass er tatsächlich ein Therapeut ist und fragte ihn sogar in einem Kommentar, was er mir denn im Umgang mit einem bekennenden Narzissten wie David empfehlen würde. Was soll ich sagen? Ich fiel ein zweites Mal auf das Spiel von David herein. Wieder war es der Hinweis einer aufmerksamen Leserin, dass hier was faul ist. Dass sich Satzstellungen und Aussagen von Herrn Frankenfeld auffällig mit denen von David ähnelten. Mitte April 2017 veröffentlichte ich keine weiteren Kommentare von Herrn Frankenfeld. In einem Kommentar teilte ich meinen Lesern mit, dass, wie ich es bereits länger geahnt hatte, sich hinter dem Pseudonym Lennart Frankenfeld David verbirgt. Sein Name, sein angeblicher therapeutischer Beruf, alles fake, alles ausgedacht. Es folgten Kommentare mit wüsten Beschimpfungen von David, dass ich ein weiteres Mal auf ihn und seine Fake-Profile reingefallen wäre, eine Pfeif- und Lachnummer wäre und natürlich der größte Narzisst überhaupt. Ich kam zu der Erkenntnis, dass es offenbar so ist, wie ich es immer wieder las und auch von erfahrenen Lesern zurückgemeldet bekommen habe. Mit einer ausgemachten narzisstischen Persönlichkeit ist in keinster Weise ein Dialogaustausch auf sachlicher Ebene möglich. Ihre Wahrnehmung ist so verzerrt, die falsch angelegte Identität so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie gar nicht mehr anders können, als zu manipulieren, zu lügen, zu entwerten und zu kontrollieren. Danach erhielt ich noch zwei E-Mails von David mit Inhalten wie: Moin du Spacko, hab gehört, du lässt dich gerne an der Nase herumführen, hahaha. Ich reagierte nicht weiter darauf, löschte all seine zahlreichen Kommentare, ging auf nichts mehr ein und irgendwann war dann Ruhe. Meine persönliche steile Lernkurve im Umgang mit einem pathologischen Narzissten. Ich dokumentiere das hier so ausführlich, damit du die Verhaltensweisen und Spielchen eines Narzissten nachvollziehen kannst. Du erkennst, wie kreativ und einfallsreich ein Narzisst werden kann, insbesondere wenn er sich unverstanden, gekränkt und wütend fühlt. David hat alle Register seiner narzisstischen Störung gezogen: Lügen, Entwerten, Provozieren, Entschuldigungen, Verständnis vorspielen, Mitleid erhaschen, Schuldprojektion, Annehmen einer falschen Identität. Er provozierte absichtlich immer wieder eine neue Reaktion bei mir, weil ihm das seine narzisstische Genugtuung verschaffte. Erst als ich nicht mehr darauf einging, seine Angriffe quasi ins Leere laufen ließ, hatte er das Interesse an dem Spiel verloren. Und das ist auch der erste Tipp, den ich hier nicht zuletzt aus dieser Erfahrung in Sachen Abgrenzung gegenüber einem Narzissten geben will. Egal ob in den sozialen Medien, auf der Arbeit, im privaten Umfeld. Lass dich nicht provozieren, auch wenn dies mitunter extrem schwierig ist, was ich ja selbst in der Erfahrung mit David erlebte. In den sozialen Medien kannst du solche Leute ignorieren, blockieren oder die Gruppe verlassen. Im privaten oder beruflichen Umfeld geht das natürlich nicht so einfach, vollkommen klar. Hier geht es eher darum, dass du, soweit es geht, sachlich bleibst und gleichzeitig glasklare Grenzen setzt. Dich mitunter mit Kollegen absprichst, dich an eine Vorgesetzten wendest. Weil ein Narzisst ja genau das versucht: Intrigen spinnen, dich bei anderen schlecht machen, im Hintergrund die Macht zu behalten. Um auf den zweiten Teil der Leserfrage einzugehen, ob ein Narzisst sich dessen überhaupt noch bewusst ist, wie sehr er andere mit seinem Verhalten verletzt, möchte ich antworten: Es kommt auf den Grad der Ausprägung seines Narzissmus an. Es kann durchaus sein, dass er im Nachgang spürt, dass er den anderen verletzt hat. Entscheidend ist, ob daraus eine Korrektur seiner Handlung entsteht, indem er sich danach zum Beispiel aufrichtig entschuldigen kann. Natürlich ist hier immer wieder Vorsicht angesagt, weil auch das ein Narzisst absolut authentisch vortäuschen kann. Das macht den Umgang mit einem Menschen mit solch einer Störung ja so schwierig. Auch ein David hat, wie du eben gehört hast, sich bei mir immer wieder entschuldigt, mir schriftlich beteuert, dass er durch seine Therapie Bewusstheit über sein schädliches Verhalten erhalten hat. Und darauf fiel ich ja am Anfang auch rein. Am Ende nützte es aber alles nichts. Um endlich wieder meinen Seelenfrieden zu haben, blieb mir nichts anderes übrig, als ihn radikal auszuschließen und mich abzugrenzen, auf keine Dialoge, Gespräche, Kommentare mehr einzugehen. Um auf das Beispiel von Beginn zurückzukommen, der nervtötende Onkel, den man nur einmal im Jahr sieht, kann das praktisch so aussehen, dass du am Tisch ausdrückst, was zum Beispiel der Redeschwall des Onkels mit dir macht, dass du darauf nicht eingehen willst, es dir zu anstrengend ist. Anderen am Tisch würde es sicher ähnlich gehen. Sprich sie an. Wenn mehrere Leute bestätigen, dass sie keine Lust auf nervenaufreibende Diskussionen haben, sich quasi von dem Onkel abwenden, verliert er sein Spielfeld. Bedenke, ein Narzisst will immer im Außen eine Reaktion herbeiführen, eine Resonanz, egal ob Bestätigung oder Ablehnung. Streit, was auch immer, weil ihm das ein Gefühl von Macht und Identität gibt. Ha, schau, die reagieren auf mich. Entziehe dich seinem Resonanzraum. Jede Reaktion ruft bei dem Narzissten nur eine weitere Gegenreaktion hervor und so steigert es sich immer weiter nach oben. So hoffe ich, dass du trotz der besonderen Umstände in diesem Jahr ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest im Kreis deiner liebsten Menschen feierst. Ohne nervenaufreibende Diskussion. Und falls doch, hast du hoffentlich mit dieser Episode ein paar Tipps erhalten, wie du damit umgehen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen frohe und besinnliche Weihnachtstage. Alles Liebe. Dies war eine weitere Folge zur Stärkung deines Umgangs mit Narzissten. Danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wenn dir die Tipps im Umgang mit Narzissten geholfen haben, freue ich mich auf deine Bewertung auf iTunes. Wenn du Lust hast, dich hier aktiv zu beteiligen, dann kannst du mir einfach eine E-Mail mit einem Themenwunsch schreiben. Falls du keine Episode mehr verpassen willst, abonniere gleich den Podcast auf iTunes oder Spotify. Für ein besseres Verständnis im Umgang mit Narzissten in Beziehungen lade dir jetzt mein Handbuch für Partner von Narzissten herunter. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören. Ich freue mich schon, dich in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut, hab eine gute Zeit, dein Oliver.